Game Change, der Fußball-Podcast, wird präsentiert von Create Identity, deiner Kreativagentur im Bereich Social Media und Videomarketing.
Ihr Lieben, währenddem da im Hintergrund gerade noch der Ricardo Rodriguez gegen Real im Bernabeu am Spielen ist, haben der Till und ich heute am Sonntag noch die neue Folge Game Changer aufgenommen. Es gibt viel zu besprechen, da wäre zum einen der fantastische und sensationelle Erfolg von eBay im Champions League Quali-Spiel gegen Gala und gleichzeitig dann auch wieder der bittere Liga-Alltag, wo man wieder das Liga-Gesicht gezeigt hat. Wir haben den FCB am Start, der ein bisschen von seiner Euphorie von letzter Woche runterfahren hat müssen. Dann haben wir natürlich auch noch das Spitzenspiel vom FCZ, das gegen Luzern daheim antreten ist. Und wie immer, wie gewohnt, ist natürlich auch die Exa Women's Super League vertreten. Dort zum einen das Zürcherinnen Derby sich rauszuheben, zum anderen auch die Young Boys, die ihren ersten Vollerfolg landen können. Zum Schluss schwätzen wir noch ein bisschen über die international tätigen Schweizerinnen und Schweizer und blicken auf das erste Aufgebot von Murat Yakin nach der Europameisterschaft. Game Changer, der Fußball-Podcast, geht jetzt in die nächste Runde. Wir freuen uns riesig. Let's go! Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Game Changer, der Fußball-Podcast. Schön bist du wieder da, Till. Jetzt das erste Mal aus der Ferne, respektive nicht vor Ort, zusammen, gemeinsam. Wo erreiche ich dich gerade, Till?
Ja, es freut mich auch, dass das doch mit der räumlichen Distanz jetzt klappt, dass wir die Folge im Gegensatz zum letzten Mal können zusammen machen können, wo ich in Paris war. Du erreichst mich in Süditalien, genauer gesagt in Kalabrien.
Schön. Und wie sieht es denn dort rein vom Fußballangebot aus, sowohl lokal als auch jetzt unsere Spiele in der Schweiz? Kannst du die verfolgen? Hast du die können verfolgen? Ja. Oder wie machst du da den Break vom Schweizer Fußball? Wie überlebst du das?
Ja, also gell, in den Ferien nebst Strand und andere Podcasts hören und Aperol Spritz trinken, hat man schon auch Zeit, sich mit seinem Haupthobby zu beschäftigen, im Fußball, und da bekommt man doch einiges mit. Und gerade in der Innenstadt oder in der Altstadt, gerade wenn auch italienischer Fußball läuft, dann merkt man schon, dass es ein fußballbegeistertes Land ist. Also das kommt nicht zu kurz, das Thema, definitiv nicht.
Das freut mich sehr zu hören. Jetzt würde ich sagen, italienischer Fußball ist ja gut und recht, aber wir haben natürlich auch noch unsere Liga am Start und auch da sind wieder einige Spiele gesehen. Gestern hat der FCB 1-1 gegen Sion gespielt und ich muss ehrlich sagen, auch wenn wir nachher noch auf unser Tippspiel sprechen kommen, ich habe nicht damit gerechnet. Wie bist du denn ausgegangen mit deinen Tipps?
Ja, also wenn du gerade Tipps erwähnst, eben, wir haben hier bei den Männern haben wir wieder mal einen miserablen Samstag gezogen, beide. Der Sonntag.
Das kannst du sagen, ja.
Da kommen wir nachher noch drauf. Der Sonntag ist dann wiederum sehr gut gewesen. Aber ja, am Samstag, gerade in dem ersten Spiel, Sion FCB, haben wir beide daran gedacht, dass die Euphorie vom Heimspiel gegen Yverdon sicher auch genervt von dieser schockierenden Rückkehr ein bisschen länger anhalten. Ich glaube, auswärts gegen Sion ist kein schlechter Punkt. Gerade Sion, der so gut in die Saison gestartet ist, mit einem überzeugenden Heimsieg. Aber ja, es ist sicher gleich, also Dämpfer ist übertrieben. Man ist immerhin über Nacht mal tatsächlich wieder auf dem ersten Platz gesehen. Also das ist auch mehrfach angesprochen worden. Und das Spiel an sich, ich glaube, es ist ein fairer Punkt, habe ich zumindest das Gefühl gehabt. Und ich glaube, mit dem kann man gut in die Nazi-Pause gehen.
Es hat doch noch ein, zwei Sachen gegeben, die wir vielleicht noch schnell aufgreifen müssen. Du hast zum einen den Kevin Carlos, der seinen ersten Teileinsatz hatte für den FCB, der aber nicht wirklich hat reüssieren konnte. Der Jadon Shaqiri ist auch wieder reingekommen, auch das mal nicht wirklich können für Akzent setzen. Und ja, wie du es auch schon erwähnt hast, hat man, finde ich, schon ein bisschen den Eindruck gehabt, dass sie ja das mal wieder ihr Spiel ein bisschen mehr können im Gegner aufdrücken und dementsprechend auch aus Sions Sicht, würde ich sagen, ist der Punkt ebenfalls verdient. Ich denke gerade auch an Juarez, wo es 1-1 schießt. Das ist so ein klassisches Sion-Goal für mich wieder gesehen, mit ihren Flügeln, wo einer davon der Juarez ist, wo ja, sehr sehenswert eigentlich getroffen hat.
Genau, und ja, Sion ist sicher gut zurückgekommen. Sie sind ja wieder früh in Rückstand geraten, was ja scheinbar im Moment ein bisschen so die FCB-Spezialität ist. Wieder der Albion Ayeti, wo in Topform ist im Moment, das haben wir ja schon gesagt, und leider zur Pause dann aus FCB-Sicht muss ausgewechselt werden. Es ist ja scheinbar einfach Schwindel gewesen, also wahrscheinlich nichts Schlimmeres, aber ja, und dann hat man eigentlich, also der FCB hat das Spiel im Griff gehabt und dann eben die wirbligen Aussenspiele, wo in dieser Saison schon ein paar Mal gut performt haben von Sion, die dann den Ausgleich anbekommen. Und dann ja, gegen Schluss, wie wir es gesagt haben, ich glaube, es ist für beide akzeptabler Punkt. Ich habe es spannend gefunden, du hast ja den Cerdan Shaqiri schon erwähnt, ich habe vor dem Spiel habe ich mal meinen Tipp gemacht, wer von Anfang an spielt. Und ich habe lustigerweise am Tag vorher noch einen Artikel gelesen, dass der Bradley Fink zu Millwall wechselt. Das hat sich anscheinend mega als Ente erwiesen. Ich weiß es nicht. Also ich nehme an, dort ist das Fenster jetzt auch zu. Ich habe Shaqiri Rechtsflügel erwartet. Das hat wieder der Fink gespielt, auf einer ungewohnten Position für einen Neuner wie er. Und ich habe es dann spannend gefunden, dass in der Pause, wo eben der Albi ausgewechselt worden ist, also der Albi Anayeti, und der Fink ins Zentrum gegangen ist, dass dann der Soticek reingekommen ist und nicht der Shaqiri. Also vielleicht ganz, ganz fit scheint der Shaqiri vielleicht doch noch nicht zu sein, aber jetzt kommt ja die Nazi-Pause. Von dem her mal schauen, wie das dann in den nächsten Spielen im Göpp und in der Liga aussieht.
Ganz genau. Was ich auch noch spannend gefunden habe, das hast ja du noch drin, das haben wir im Vorfeld auch so ein bisschen besprochen gehabt, betreffend der Euphorie, die jetzt in letzter Zeit beim FC Basel oder rund um den FC Basel auch so ein bisschen schon auch aufgekommen ist, mit dem 1:1 jetzt vielleicht wieder ein bisschen gedämpft wird, wobei es jetzt auch nicht super tragisch ist. Da haben wir doch jetzt gerade letztens einen spannenden Artikel gehabt, im Blick über den Fabian Hürzeler, Trainer von Brighton. Ja. Wo jetzt in der neuen Saison gewechselt hat und vorhin bei St. Pauli aufgestiegen ist. Ich hoffe, ich noch ein Wort dazu, das ist schon auch noch interessant, oder?
Genau, ja, also es ist allgemein eine spannende Persönlichkeit. Wir können ja noch bei den Internationalen vielleicht noch kurz, wenn die Zeit lang dafür ins Sprechen hat, jetzt wieder einen sehr starken Saisonstart mit Brighton angelegt. Und ja, es ist nicht irgendwie eine Aussage, die irgendwie noch nie gefallen ist wahrscheinlich, aber er ist halt auch auf die Euphorie angesprochen worden und er hat einfach gesagt, dass die Euphorie den Fokus auf die Realität verlieren lässt und darum auch immer realistisch ist und nie euphorisch. Und klar, eben, es ist jetzt nicht irgendwie die philosophischste Aussage, aber irgendwie hat es mich an den FCB erinnert und das ist auch nicht negativ gemeint. Das Heimspiel gegen Yverdon haben wir ja beide besprochen. Die Euphorie, das ist spürbar gewesen und die ist toll gewesen. Auch die rund um Shaqiri. Aber vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass man jetzt hier irgendwie gleich einen guten Punkt geholt hat. Aber dass jetzt hier man vielleicht auch nicht im negativen Sinn, aber ein bisschen auf den Boden wieder kommt. Man ist vorne dabei. Man hat auswärts den ersten Punkt geholt als Auswärtsteam in Sion. Das hat die Saison noch niemand geschafft. Und ich glaube, jetzt wird man die Nazi-Pause gut nutzen, um eben weitermachen, wo der Shaqiri-Hype jetzt auch wieder ein bisschen runtergekommen ist. Ich glaube, das tut allen gut und man wird auch weiter geniessen können, aber eben für den sportlichen Teil ist das, glaube ich, noch gut.
Weiter geht's dann für die beiden Mannschaften, wie du auch schon erwähnt hast, nach der Nazi-Pause im Göpp. Der FCB spielt auswärts in Nyon und der FC Sion reist nach Zürich, wo sie dann gegen den IF Juventus Zürich werden spielen. Kommen wir zu der nächsten Partie, die definitiv nicht viel mit Euphorie zu tun hat, nämlich Yverdon, wo ja auch schon ein bisschen in die hintere Tabellenhälfte gerutscht ist, wo der erste Sieg nach langer Zeit, oder haben sie schon mal gewonnen? Nein, sie haben noch nicht gewonnen.
Der erste Saisonsieg in der Liga.
Der erste Sieg gegen GC einfahrt und eigentlich somit schon dafür sorgt, dass ich im Tippspiel eigentlich so schlecht bin wie noch nie, auch wenn es erst der Samstag war. Ich bin überrascht gewesen, weil ich habe gefunden, GC hat jetzt doch zuerst vor zwei Wochen gehabt, wo sie sich ein bisschen den Torlaune geschossen haben und dann ja letzte Woche den ersten Sieg können einfahren können. Gehen auch früh 1:0 in Führung durch den Morandi, der sicher ein von diesen Spielern ist, wo ein Lichtblick bei GC ist, wo wie ein bisschen eine Lebensversicherung ist und ja immer für Gefahr kann sorgen. Yverdon wiederum ja, reagiert stark und ja, kann das Spiel tatsächlich noch drehen. Das hätte ich nicht gedacht. Ich habe mal kurz drauf geschaut, ich habe es nicht live gesehen. Aber ja, ich habe auch gesehen, dass sie 1-0 hinten gewesen sind. Und dann habe ich schon gedacht, ah, das geht in die Richtung, die ich erwartet habe. Aber Till, Yverdon scheint daheim doch auch noch mal etwas anderes zu sein als auswärts.
Ja, ich hatte den unentschieden tippt, also mir hat das 2-1 am Schluss ein bisschen genervt, aber ja, also am Samstag habe ich sogar den Punkt gemäss SRF-Regeln, weil ich halt tippte, dass GC ein Goal macht, habe ich mitgenommen. Weil eben, ja, ich sage es zum dritten Mal, Samstag ist wirklich nicht gut gewesen wieder mal. Aber wir können noch auf erfreulichere Tippresultate auf den Sonntag sprechen. Aber ja, ich würde dann, ja klar ist daheim etwas anderes, aber viel haben sie auch nicht müssen machen, ehrlich gesagt. Also GC, es ist schlussendlich ist es ein Standard gewesen von Yverdon, am Schluss ein langer Ball mit einem fatalen Stellungsfehler vom Tobers, vom GC-Verteidiger. So einfach kann es gehen. GC hat mich eigentlich, ich habe es auch nicht live gesehen, aber schon live an den Highlights und dem, was ich so gelesen habe, haben sie gerade mit dem Neuzugang vorne und dem Morandi, wo, wie du gesagt hast, eigentlich so ein bisschen der gefährlichste ist diese Saison, haben sie schon gute Kombinationen und Aktionen und Chancen gehabt. Aber ja, am Schluss stehen sie mit 0 Punkten und sie haben nicht viel, extrem viel müssen dafür machen, habe ich das Gefühl gehabt, ich war da. Und ja, das treibt GC einfach wieder ein bisschen nach dem Hoch, was sie jetzt ein bisschen gehabt haben, wieder gefährlich noch in die Spirale, was sie vorher gesehen sind, in das Hadere, wo man auch an der Seitenlinie beim Marco Schellibaum, was sich die Rückkehr nach Yverdon sicher schöner vorgestellt hat, wo man das auch an der Seitenlinie merkt.
Ja, und gleichzeitig darf man schon auch nicht vergessen, oder? Es ist eigentlich mehr oder weniger direkt duell gewesen zwischen zwei Mannschaften, die ja eher eben im hinteren Tabellendrittel anzutreffen sind. Und dementsprechend schmecken so Punkte, gerade wenn sie im Fall von Yverdon jetzt auch nicht gestohlen sind, aber jetzt auch nicht mit mega viel Aufwand sich das erarbeitet haben, schmecken natürlich umso mehr gerade gegen einen Mitkonkurrent.
Definitiv. Ja. Definitiv.
Kommt vielleicht die Pause für GC jetzt gar nicht so zur falschen Zeit, wohingegen man bei Yverdon jetzt vielleicht sich sagt, hey, wäre doch schön, wenn es jetzt noch ein bisschen weitergeht, oder?
Ich denke auch, das ist immer so ein bisschen die Krux von dieser Nazi-Pause. Das Problem, oder in Anführungszeichen Problem, ist, dass es für GC nach der Nazi-Pause wirklich gerade relativ schwer weitergeht im Göpp. Es kommt dann nämlich zur Revanche von der Barrage von letzter Saison gegen Thun. Die sind sicher heiß auf die Revanche. Und Yverdon hat da doch ein bisschen das leichtere Programm mit dem Gegner aus der zweiten Liga Interregional mit Emme. Und ja, da wird GC sicher die Nazi-Pause nutzen müssen und hoffen, dass sie dann nicht nach dem ersten Göpp-Match direkt wieder in dem Tief drin sind, wenn es in der Liga dann noch einer weitergeht.
Wer ebenfalls den Drive wollte nutzen, wo man sich unter der Woche im Champions League Quali-Spiel gegen Gala geholt hat, ist IB gesehen, der gegen so Lausanne gespielt hat. Und ja, wo ich auch schwer davon ausgegangen bin, dass, ja, dass sich dort jetzt mal endlich auch in der Liga IB von seiner Seite zeigt, wie man sie sich jetzt europäisch gesehen hat. Gleichzeitig habe ich dann noch einen kleinen Rüffel von unserem nächsten Gast bekommen. Das ist ein kleiner Spoiler, der aus Lausanne wird kommen, ohne jetzt zu viel zu verraten. Er hat gemeint, dass, ja, dass wir noch nicht gesehen sind zu ihnen mit den Tipps, die wir gemacht haben. Wir haben ja beide auf IB getippt, aber er hat uns eines Besseres belehrt, oder?
Das ist ein schöner Spoiler. Ich denke, den sparen wir uns für den Schluss auf. Aber ja, vielleicht können wir am Schluss noch ein bisschen mehr dazu sagen. Aber ja, ich bin klar davon ausgegangen. Also, wir haben es ja auch in der letzten Folge, oder vor allem ich, habe ja relativ deutlich gesagt, dass so eine europäische Leistung wie schon im Hinspiel zum Rückspiel kommen wir ja noch, zum Erfreulichen aus Berner Sicht. Jetzt sind wir ja noch in der Liga. Aber dass so ein toller Auftritt in Europa auch kann Schwung geben für die Liga. Und das ist definitiv nicht der Fall gewesen. Also IB hat da wirklich aus Fansicht wieder das Liga-Gesicht gezeigt. Ich finde es immer spannend, über die Gründe zu überlegen, dass man international doch so gut auftritt und national wirklich einfach nicht in Fahrt kommt, jetzt auf dem letzten Platz ist. Eigentlich unvorstellbar, auch wenn es erst ein paar Spiele gespielt sind. An was das liegen kann, ob jetzt die europäische Qualifikation so viel Energie gekostet hat, ob es einfach national immer eine andere Ausgangslage ist. Aber ja, also es ist, wenn wir noch auf den Match eingehen, ist es wirklich eine ganz triste erste Halbzeit gesehen. Also Lausanne hat da fast schon dominiert. Oder man muss sagen, sie haben eigentlich dominiert. Die Defensive von IB ist enorm wackelig gesehen. Also
der Innenverteidiger, so, wie wir sie kennen aus der Liga, oder?
Ja, also es ist eben wirklich so. Also mit dem Husic und dem Zuckru, das hat teilweise wirklich ein bisschen ja, slapstick-mässig ausgesehen. Und der Einzige, der performt hat, ich will da jetzt
ich habe gehofft, dass das jetzt kommt.
Ja, also es muss ja kommen, aber ich bin ja die Aussage, oder eins der Reihe noch, der Beste ist natürlich, also aus meiner Sicht klar, der Marvin Keller gesehen. Sowohl unter der Woche in Istanbul stark gespielt und jetzt auch gegen Lausanne, also ohne ihn hätten sie verloren, sage ich jetzt mal. Und ja, mein Hot Take, letztes Mal ist ja gesehen, dass der David von Balmos nie mehr wird spielen in der Liga. Und ehrlich gesagt, habe ich mich ein bisschen bestätigt gefühlt nach den beiden Matchen, wo der David von Balmos zwar nicht ganz fit war anscheinend, aber beides Mal schon auf dem Bänkli war, also theoretisch ja schon einsatzbereit. Aber jetzt vor der Nazi-Pause hat der Patrick Rahmen nochmal gesagt, dass die Goalie-Hierarchie weiterhin klar ist, dass der von Balmos die klare Nummer 1 ist. Und gerade wegen also scheinbare Mangel an Führungsspielen, die Patrick Rahmen beobachtet, dass der David von Balmos da sehr wichtig ist. Darum wird mein Hot Take dann vielleicht nach der Nazi-Pause stellt er sich als falsch raus, aber für einen Moment stimmt es einmal noch. Genau. Und
ja, also ich bin auch gespannt. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht noch mal ein, zwei R-Runden gibt, aber spätestens, wenn er das nächste Mal sollte wackeln, glaube ich, dass es dann schon ernsthaft mal zur Diskussion wird. Es ist ja nicht zwei, ja nicht das erste Mal, oder?
Ich denke es auch. Also ich habe das ja nicht ohne Grund gesagt und bin ja, glaube ich, auch nicht der Einzige. Und nach diesen Leistungen ihn jetzt rausnehmen, Marvin Keller, das ist dann halt auch ein Megadruck für den David von Balmos. Und wenn es dann dort noch mal nicht sollte laufen, dann ja, bin ich immer noch überzeugt, dass er auf kurz oder lang der Stammgoalie wird sein. Aber ja, also in dem Match jetzt, wenn wir nur auf den Match schauen, hat er den Young Boys tatsächlich wirklich einen Punkt gerettet. Weil, also, IB hat, glaube ich, keinen einzigen Goalschuss gehabt außer dem Goal. Haben dreimal in der Pause
gewechselt. Was ein sehr schönes Goal zwar ist, jetzt musst du schnell helfen. Ich habe gerade den Blackout. Wie heisst er schon wieder?
Der Ukrainic, wo ein Traumgoal macht.
Wow, ja.
Wo ein Traumgoal macht.
Schönes Goal gesehen, ja. Aber auch ein Weitschuss, gell?
Ja, aber sich nicht mal getraut richtig jubeln, weil die erste Halbzeit so schlecht war. Das habe ich das Gefühl gehabt. Aber ja. Schlussendlich aus Lausanne-Sicht haben wir diesen Punkt sicher noch mitnehmen müssen. Und wieder mal sicher nicht geholfen hat eine weitere rote Karte von IB. Also das zieht sich wirklich auch durch die ganze Saison. Und es ist wieder ein Innenverteidiger. Also, ja, ich kann es mir auch nicht erklären, was da in der Liga los ist bei IB.
Also, ich glaube auch, dass da schon auch noch irgendetwas im Argen liegt. Ob es jetzt mannschaftsintern ist, ich glaube, zweifelsohne in den Führungsriegen, da gibt es sicher auch noch Meinungsunterschiedenheiten. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich der Husic, sorry, dass ich jetzt das so sage, aber das gibt da die eine Situation, das sieht er aus wie ein Junior. Nicht falsch verstehen, gell? Ist sicher zu Recht auch irgendwo dort. Aber ich meine, das ist jetzt bei weitem nicht die erste Aktion, die man von ihm so sieht. Und trotzdem bekommt er immer wieder seine Chance und es sieht eigentlich jedes Mal gleich aus. Also, das finde ich schon auch immer noch eine spezielle Geschichte. Das Gleiche mit dem Elia, der angeblich verletzt ist. Dort hat uns ja unter der Woche mal noch die Nachricht erreicht, dass er allenfalls auf Russland würde wechseln, dem ist es scheinbar auch ein Ende gesehen. Einmal ist er aber trotzdem nicht dabei gesehen wieder.
Ja, der ist eben ja scheinbar verletzt und ja, das werden wir sicher beobachten. Ich glaube, in Russland ist ja noch offenes Fenster, aber ich denke nicht, dass man jetzt noch jemanden abgibt. Zwar, man könnte ja in der Schweiz auch noch einen holen, aber halt nicht aus den Top-Ligen, weil die, dort ist ja zu, die könnten keinen Ersatz mehr holen. Aber ja, du sagst, dass wir noch auf den Haus jetzt noch zurückkommen, der kann einem eigentlich fast ein bisschen leid tun. Er ist ja dann auch in der Pause ausgewechselt worden. Obwohl ja wirklich mit dem gesperrten Kamera, mit dem verletzten Neuzugang Pfeiffer, nicht gerade viele Innenverteidigungen rum sind. Aber trotzdem hat er den Rahmen gefunden, hey, dann nehme ich raus. Und ja, also, das, eben, mir tut ein bisschen leid. Und auch der junge andere Innenverteidiger, der Zuckru, wo auch nicht gerade die beste Saison spielt, kann man glaube ich so sagen, und sie am Schluss noch rot holt und wahrscheinlich froh ist, dass ein, ja, unter anderem sicher eben der Marvin Keller immerhin den Punkt noch rettet. Aber Ja, wie gesagt, wir kommen noch auf das Erfreuliche aus Eibesicht. Das prägt sicher die Woche mehr als die Liga-Krise, nehme ich jetzt mal an, weil man da die Champions-League-Qualifikation geschafft hat. Und nach der Nazi-Pause geht es dann ja auch weiter im Cup wieder. Dort hat man ja schon das letzte Mal vor diesen wichtigen internationalen Spielen können Selbstvertrauen holen. Man spielt in Vevey, Lausanne gegen den FC Emme aus der Zweitliga. Und dann werden wir sehen, wie das weitergeht.
Kommen wir zum nächsten Spiel und das ist Winterthur gegen Servet. Dort muss ich auch sagen, dass, obwohl ich gewusst habe, dass Vinti ja wirklich zahlreiche Verletzte zu beklagen hat, hätte ich gedacht, wenn es etwas zu holen gibt, dann gegen einen müden Servet, der unter der Woche noch gegen Chelsea gespielt hat und ja auf die Schützenwiese hat müssen gehen. Dem ist aber definitiv nicht so gewesen, ja. Muss man ehrlich sagen, also ich glaube, am Ende des Tages gehen sie mit einem gut Servet mit 3 Punkten und einem 1-0-Sieg heim. Der Sieg hat aber müssen höher ausfallen. Es hat zwar eine Penalty gerichtet, aber es hat noch unzählige andere Chancen gegeben. Und ich muss auch sagen, dass Servet ja, auch aufgrund von der Doppelbelastung, die sie jetzt wieder gehabt haben, die Woche trotzdem einigermaßen gutes Spiel gemacht haben. Sie haben sehr viel rotiert auch. So ist unter anderem glaube ich, Derek Coutesa und Jeremy Guimeno, die sind erst später gekommen. Müssten selber sicher noch 2 Goal schießen am Schluss. Aber ja, am Ende des Tages sind das 3 Punkte, die mega schwierig einzufahren sind, wenn es gegen eine Mannschaft ist, die leicht angeschossen ist gerade im Moment. Und ja, gleichzeitig du halt auch ja, noch ein herausforderndes Spiel gehabt hast gegen Chelsea unter der Woche, wo du ja auch sehr gut bestritten hast, aber was sicher Kraft dürfte gekostet haben.
Definitiv. Also ja, ich habe auch gedacht, dass es sicher ein knapper Match wird. Ich habe da gleich auf Servet getippt. 2-1 habe ich getippt, aber wirklich auch eigentlich mit dem Argument, dass Servet sicher nach dem ja, kräfteraubenden, aber sicher auch emotionalen Spiel und dem Sieg gegen Chelsea da sicher nicht in Topform ist. Aber bei mir hat überwogen, dass halt Vinti wirklich im Moment... Also es sind jetzt 4 Matches in Folge ohne Goal von Vinti.
Ja, und, und die haben ja irgendwie, da fehlt ja eigentlich eine halbe Mannschaft, wenn nicht sogar eine ganze.
Genau, und auch im Göpp haben sie zwar 2 Goal gemacht, aber auch nicht überzeugt. Und ja, wir haben von dieser Spirale, glaube ich, vor allem im Kontext von GC mal geredet. Aber Vinti ist definitiv auch in der. Also, sie werden teilweise eingeladen zu diesen Chancen. Und ich denke da gerade vor allem an die allerletzte Chance, was sie noch hatten, wo der Jeremy Frick grandios rettet. Es ist teilweise Unvermögen, es ist teilweise ein starker Goalie. Aber der Ball geht einfach nicht rein. Also der Knüppel, der platzt einfach nicht. So wird's schwierig. Also, wenn man daheim eben gegen angeschlagene Gegner die Goal nicht macht und dann hinten, wie beim Penalty, wirklich auch unglücklich verteidigt, dann muss da schon irgendwie etwas passieren, sonst sehe ich da langsam ein bisschen schwarz. Ich meine, klar, eben, man sagt es immer wieder, es ist immer noch früh, aber das bleibt dann schon langsam in den Köpfen, auch wenn es dann überall geredet wird von der Anzahl Minuten, wo sie jetzt schon ohne Goal sind, gleich die Chancen, man sieht, was sie eigentlich hätten. Also da wird sicher auch im Kopf einiges geschafft werden müssen, jetzt in dieser Nazi-Pause. Und für Servet ist es perfekt, also eben, ich sage jetzt, man hat die 3 Punkte, man hat jetzt die Nazi-Pause vor sich, man hat, was nicht perfekt ist, aber man hat keine Doppelbelastung mehr ab jetzt. Und ja, wird da jetzt sicher den vollen Fokus auf die Liga legen können, logischerweise, ja.
Ja, und jetzt grüßen wir ja zu allem an, grüßen wir jetzt einfach der Tabellenspitze. Also es ist eigentlich ein guter Moment, um mit Pause zu gehen, um jetzt auch mal einen Moment durchschnaufen, bevor man dann nachher ebenfalls im Göpp wieder antreten tut. Servet trifft auf Schaffhausen, was auch nicht ganz einfach ist. Und Vinti wiederum geht eigentlich zu einem halben Derby nach Wiel. Ich glaube, auch dort wird es sicher nicht einfach werden. Aber gut, wir werden sehen. Hoffen wir, dass die beiden Mannschaften ihre Pausen gut nutzen und dann wieder können angreifen in den nächsten Spiel.
Beim nächsten Spiel sage ich schon im Voraus, dass der zweite Volltreffer war, was das Tippspiel anbelangt. Hey.
Ja.
FC Zürich gegen Luzern. Es wäre wahrscheinlich, was du hast, würde sagen, fast ein Volltreffer für dich geworden. Hast du das wollen sagen? Ja, ja.
Richtig.
Aber du, ey, Offside-Regel ist halt mal die Offside-Regel. Du hast dann dafür noch einen Kunden volltreffen von dir. Aber ja, Zürich-Luzern 1-1 im Spitzenkampf vor der Spielrunde ist, ja, ist vor allem am Schluss sicher ein sehr spannender Spitzenkampf auf Augenhöhe gewesen. Gerade am Schluss hat man wirklich beide Teams haben noch Chancen gehabt. Pfostenschüsse, Zürich, Offside-Goal, Luzern. Am Schluss hat es wirklich Spass gemacht. Vor dem Spiel habe ich mich eher gefragt, habe ich wieder an den, sag ich, ich habe mir jetzt das Wort Disziplin-Junkie, habe ich mir jetzt da so irgendwie überlegt von der Ricardo Moniz. Und vor allem im Zusammenhang mit dem Sheik Kondé, der ja unter der Woche aus meiner Sicht sehr erstaunlich offensiv den Transfer gefordert hat in den Medien, dass der FC Zürich ihn doch endlich freigeben soll. Haben ihn nicht freigegeben. Und da habe ich gedacht, also sorry, wenn du da ständig Spieler ein- und auswechselst und weiss doch auch nicht, und ein Spieler so etwas macht, dann darf er doch nicht von Anfang an spielen. Und er hat von Anfang an gespielt, hat gewohnt stark gespielt und so dementsprechend das gerechtfertigt. Aber es hat dann gleich noch Ricardo Moniz, ich sage das jetzt so, er hat schon seine eigenen Aktionen gebraucht, dass das Spiel drüllt ist, weil er hat in der Pause 4 Wechsel gemacht. Also auch das finde ich doch ein bisschen beeindruckend. Oder nein, nicht beeindruckend, außergewöhnlich, oder nicht?
Ja, ungewöhnlich, finde ich jetzt auch. Ja, gleichzeitig ist es ja ein klares Zeichen dafür, dass er nicht zufrieden war.
Ja, hätte er wahrscheinlich nach dieser ersten Halbzeit auch nicht so können, weil ja, die erste Halbzeit hat sicher eher Luzern gehört, stark angefangen. Zürich eher harmlos gewesen und auch einzeln in Rückstand geraten durch eine Filliger-Aktion, wo wiederum stark ist, wo dann in die Mitte passt zum Ziganix. Also der Spielertyp, den würde ich schon auf dem Radar behalten, der Filliger. Also das sehe ich dann schon irgendwann mal, vielleicht zumindest stand jetzt auch in der ersten Nazi. Im Moment ist er noch in der U21. Aber der Spielertyp, irgendwie, den sehe ich noch, der fehlt ja im Moment ein bisschen. Habe ich das Gefühl.
Ja, es ist interessant, oder? Wir haben es jetzt auch schon zwei, drei Mal davon gehabt, dass er ja nicht als Start, also als Startelf-Spieler angefangen hat die Saison. Das kann ja auch andere Gründe haben, aber einmal im ersten Spiel ist er nur von der Bank gekommen und dann nachher hat er dann aber gestartet und ja, kriegt es jetzt momentan an, immer dem Spiel oder dem Spiel, was sie haben, den Stempel aufzudrücken mit guten Aktionen. Ich finde es auch sehr interessant, eben, er ist halt noch jung in dem Sinn und ja, ich glaube, dort wird man schon auch noch schauen, ob er jetzt die Form, die er jetzt gerade an den Tag legt, kann konservieren oder sogar noch etwas drauflegen. Und wenn das so ist, glaube ich auch, dass das dann durchaus mal ein Thema sein kann. Aber ja, hey, sind am Ende des Tages doch erst 6 Spiele gespielt.
Klar.
Und ja, jetzt ist er mal nicht dabei. Wenn jetzt nochmal eine gute Phase kommt nach der Nazi-Pause, glaube ich auch. Das kann sehr interessant werden. Ich finde es einmal grundsätzlich einfach auch cool, dass wir jetzt gerade mit ihm ein Beispiel, oder, wo wir haben, wo mit einem jungen Stürmer, der ja sowieso auch ein bisschen eine Position ist, wo man so ein bisschen sucht bei uns in der Nationalmannschaft, dass das potenziell vielleicht irgendwann einmal könnte etwas sein. Ja, das finde ich auch lässig.
Könnte auch in der zweiten Halbzeit dann noch durchaus auch noch selber ein Goal machen, aber die zweite Halbzeit war dann zuerst mal eher Zürich dran. Hat dann eben mit diesen 4 Wechseln, das hat doch einen Ruck gegeben durch die Mannschaft. Auch wenn das 1-1 dann von zwei Aktionen von zwei eigentlich eingeleitet worden ist, die von Anfang an gespielt haben. Berea wieder mit einem Kopfballgoal. Stürmer, den ich auch noch sehr spannend finde, giftig finde, wo jetzt auch schon ein paar Saison-Goal hat und eben dann die angesprochene Schlussphase, wo es wahrscheinlich auf beide Seiten könnte kippen. Aber auch da, ich glaube, Zürich und Luzern können mit dem Saisonstart sehr zufrieden sein. Gerade auch Zürich mit den sag ich, Nebengeschichten, die es da immer wieder gegeben hat, kann jetzt wahrscheinlich auch mal ein bisschen durchschnaufen. Da alle die Wogen glätten innerhalb vom Verein und dann nach der Nazi-Pause geht es weiter im Göpp gegen den Zweitligist. Wenn man da die anderen Gegner sieht, teilweise von der Super League, ist sicher ein angenehmerer Gegner. Le Locle, wenn ich das hoffentlich richtig ausspreche. Und Luzern spielt...
Ist richtig,
danke. Ja. Und Luzern spielt in Aarau, das sicher nicht so ein angenehmer Gegner.
Nein, definitiv nicht. Wobei ich muss sagen, Luzern gefällt mir jetzt gerade in den letzten paar Wochen sehr gut. Also sie sind sehr... physisch präsent. Mir dunkt's auch, dass sie auch einfach grundsätzlich mögen. Und ja, dass sie jetzt nach anfänglichen Schwierigkeiten in den ersten paar Spielen jetzt schon auch irgendwie sich langsam stabilisiert haben und dementsprechend auch gerade aktuell, zumindest zu Recht, ja, vorne dabei sind. Also wenn es mir richtig ist, sind sie Dritte, ja. Von dem her, nein, ich finde das eine coole Entwicklung, die man in Luzern aktuell macht. Und ja, klar, auch nicht einfach und gleichzeitig ja, kann man aber auch mit breiter Brust dort anfahren. Ich will noch ganz kurz, bevor wir zum nächsten Spiel kommen, etwas reinwerfen, wo wir eigentlich nachher eher weiter unten haben. Aber ich finde das so interessant, weil ich habe das nicht auf dem Schirm gehabt. Das ist, glaube ich, von dir gekommen. Der Samuel Balle geht zum FCZ. Das finde ich noch einen interessanten Transfer, to be honest.
Ja, definitiv. Also, der ist ja von Vinti zu Como gegangen. Ich habe jetzt dort, ehrlich gesagt, die Einsatzspiele und,
so gut wie gar nicht gespielt.
Ich glaube auch, ich habe letzte Saison mal mit einem Kollegen drüber geschaut, wie viel der Jean-Pierre Nzame, der ja auch dort war, und der Balle eben spielen unter dem Cesc Fabregas. Das finde ich auch einfach immer noch lustig, dass der jetzt dort trainiert. Und es war sehr wenig gewesen. Und ja, jetzt kommt er zurück in die Schweiz und ich glaube, in dem System, wo Zürich spielt, mit denen, ja, über die Flügel, mit so einer Wirbligen. Ich kenne ihn zu wenig, ehrlich gesagt, aber von dem, was ich gelesen habe, ich glaube doch, das könnte ein sehr spannender Transfer sein.
Ja, ich habe den schon ein bisschen länger auf dem Radar. Ihm lastet es so ein bisschen an, dass er ein bisschen komplexerer Spieler ist im Umgang, aber ja, da möchte ich jetzt gar nicht irgendwie sagen, das ist es oder nicht, das ist einfach das, was man so ein bisschen hört. Nur noch schnell, ich habe es jetzt gerade vor mir. Der Balle hat die ersten drei Spiele von der Rückrunde, wenn es mir richtig ist, 17 Minuten 10 und 21 gespielt. Also sprich, muss ich schnell rechnen, 27, 28, 48 Minuten und danach nie mehr. Mhm. Also der hat eigentlich so gut wie gar nicht gespielt. Und ich glaube, das könnte auch so ein Knackpunkt sein, ob er gerade wieder drei findet. An sich aber ein wirklich interessanter Spieler, Pace, hat auch Power, also ist physisch auch gut, stark, kräftig, gut im 1 gegen 1 und ja, doch auch noch sehr jung, ist 23, also von dem her finde ich auch noch interessant.
Ja, und jetzt ist schon die Nazi-Pause, von dem her, da hat er ja Zeit, um wieder fit zu werden, aber klar, du brauchst natürlich auch Matchpraxis, Spielpraxis und da wird sicher ein paar Wochen brauchen, aber... Ist sicher spannend, der Transfer. Ja.
Absolut. Und wer sicher auch happy darüber dürfte sein, dass jetzt einmal ein bisschen Pause ist, sind unsere letzten zwei Mannschaften, die wir noch haben, nämlich Lugano und St. Gallen, die auch unter der Woche jetzt in der letzten Woche auch immer wieder ja, haben müssen auf dem Platz stehen und europäisch gespielt haben. Lugano und St. Gallen trennen sich 1-1 in einem Spiel, wo ja, zuerst man den beiden Mannschaften schon ein bisschen angesehen hat, dass es viel war in den letzten Wochen. Und ja, gleichzeitig dann aber auch hinten raus vor allem noch recht zu und her und hin und her gegangen ist. St. Gallen geht 1-0 im Vierig nach Druckphase. Und ja, Lugano kann das dann nachher nochmal ausgleichen. Es hätte aber nachher noch in beide Richtungen können fallen. Also sowohl Lugano hat doch mit dem Sieg heimen. Ziggy hat den Ball mal sehr, sehr glänzend, als auch St. Gallen hätte da durchaus noch das zweite Goal können schiessen. Dann hat es noch Wahrsituationen gegeben, wo Goal anbekannt worden sind. Ja, an sich glaube ich ein gerechtes Unentschieden, obwohl ja die Unentschieden, wo man so wie so viele Grosschancen hat, das ist immer so eine Sache, dann wurmt einem das vielleicht gerade noch mehr, auch wenn es verdient ist, das X, dass man gerade diese Chancen vielleicht nicht noch können verwerten, oder?
So geht es wahrscheinlich vielen Teams. Ich meine, es hat jetzt 6 Matches gegeben und 4x 1-1, wenn es mir recht ist. Also genau 2 Sieger in dieser Runde von der Super League. Und genauso wird es in diesem Match auch sein. Also beide Teams werden ihre Argumente haben, um zu sagen, wieso es vielleicht gleich ein Sieg hätte können sein. Aus meiner Sicht eher ein bisschen Lugano mehr. Zum einen, weil sie eben die Chance gehabt haben, wo der Ziggy teilweise fantastisch entschärft hat. Und zum anderen hat mich einfach wieder eine Aktion, ja, das heisst, genervt. Ich finde einfach, ja, das ist wirklich, das wird man nie irgendwie können lösen, habe ich das Gefühl. Aber die Wahraktion, wo im Pirschi Bilko sein Goal aberkannt wird, die es noch nicht gesehen haben, sollen diese Aktion anschauen. wieso, also das VAR-Goal wird, also das Goal wird vom VAR aberkannt, weil der Verteidiger von Lugano, also wo offensiv im Strafraum ist, im Blickfeld vom Ziggy steht, irgendwie, ich glaube, so, ja, ist ja egal wie weit, einfach offside-mässig im Blickfeld steht. Die sollen die Aktion, können wir gerne anschauen und gleichzeitig auch das Goal vom Morandi von GC gegen Yverdon anschauen. Weil dort steht der GC-Stürmer irgendwie 3 Meter im Offside und auch in der im Blickfeld vom Goalie. Goalies können wir wahrscheinlich, werden wir vielleicht widersprechen, wieso das genau richtig entschieden ist, aber ich habe das Gefühl, der Ziggy wäre nie an den Ball angekommen und der Yverdon-Goalie eventuell schon. Gleich das GC-Goal ist geblieben und das Lugano-Goal ist aberkannt worden. Ja, es ist so ein bisschen, keine Ahnung, so ein bisschen das konsequente Durchsetzen ist einfach schwierig. Es ist schlussendlich halt immer noch irgendwie, es sind Menschen dahinter und es gibt keine ganz klare Richtlinie. Ja, für mich sind so Sachen, sorgen teilweise fast bis für zu viele Diskussionen. Ich wünschte mir irgendwie einfach, aber das ist wahrscheinlich utopisch, dass es da wirklich ganz klar war, dass es zu keinen Diskussionen führt. Aber nach dem Match haben einfach viele wieder nur noch von dem geredet. Und das finde ich ein bisschen schade.
So, ja, das kann ich verstehen, ich muss... Nein, alles gut. Ja, du, wenn es um eine Wahl geht, dann bist du ja immer Feuer und Flamme von dem. Aber das bin mir mittlerweile schon gewohnt, Till. Mach dir keine Sorgen. ja, ich kann es schon verstehen. Ich muss ehrlich sagen, also ich finde, ich persönlich finde, es ist okay. Also ich hätte das Goal von Morandis hätte ich auch nicht zählen lassen. Mhm. Aber gerade so wie die Kamera ist, die Kamera ist ja diagonal vom Bojibilko, oder?
Also gegenüber, ja. Oder wie meinst
du? Also, ja. In der Flucht, also der Ziggy steht im Goal, dann vorne dran, aber diagonal quasi steht der Bojibilko. Mhm. Und dort finde ich, siehst du sehr gut, weil auch der Ziggy schaut ihn ja quasi an und dazwischen steht ja noch der Verteidiger. Und ich finde, das ist eigentlich genau die richtige Erklärung, wieso das Goal nicht zählt hat. Das ist, ich sehe da die Schwierigkeit eher drin, dass man halt ja, je nachdem die Auslegung macht bei den Spielern, die im Weg stehen, ob sie jetzt im Weg stehen oder nicht. Ich weiß nicht, magst du dich noch erinnern an das Bayern-Goal in dem Champions-League-Halbfinale oder Viertelfinale gegen Real? Das war ja auch so eine Sache gewesen.
Ich habe jetzt gerade an das gedacht vom Xavi Simons gegen Frankreich an der EM, wo ja auch aberkannt worden ist. Nein, Bayern habe ich nicht mehr im Kopf, aber ja, Es ist schwierig. Ich meine,
keine Ahnung, ich finde, ab dem Punkt, wo man darüber diskutieren kann, wäre es doch eigentlich einfach zu sagen, okay, ab dem Punkt, wo irgendwie nicht klar ersichtlich ist, ob jemand behindert oder nicht, wird abpfiffen und dann ist die Diskussion gegessen.
Ja, voll. Ich glaube, es ist ja auch mehr nicht das, was mich nervt. Es ist ja mehr, dass es in verschiedenen Aktionen einfach unterschiedlich eingeordnet wird. Und ich glaube, das Argument, das hat er eh nicht gehabt. Ich meine, das kann ja nicht zählen, weil das ist einfach nicht objektiv belegbar.
Nein, logisch. Eh nicht eben genau, hat, das finde ich schon auch wichtig.
Ja, aber so, ja, ich glaube, in dem Fall jetzt beim Ziggy, jetzt sage ich es gleich, ich glaube, er hat ihn einfach nicht gehabt. Ich habe nicht das Gefühl, dass ihn da mega beeinflusst hat. Und beim Yverdon-Goal habe ich das zum Beispiel mehr gedacht. Aber ja, komm, schließen wir mit dem Thema. Ich glaube, schlussendlich, die Entscheidungen sind da und wir müssen sie akzeptieren. Und vor allem müssen wir auch jetzt auf die Zeit schauen, weil wir haben noch sehr viel vor eigentlich.
Sehr du hast viel. Absolut recht, darum. Ja, einfach der Information halber noch. Lugano trifft im Göpp auf Rappi und St. Gallen reist wieder ins Tessin und spielt dort gegen Paradiso. Nicht uninteressant. Meines Wissens hat Paradiso relativ viele Spieler engagiert, die ehemalige Profis sind und dort relativ viel Geld in die Hand genommen. Nicht mehr wundern, ob das allenfalls noch ein Stolperstein wird. Aber gut. Jetzt wollen wir noch schnell, Till, über die europäischen Auftritte von unseren Schweizer Teams schwätzen. Du hast ja schon angetönt, dass IB gegen Gala eine fantastische Falle gemacht hat.
Ja, also ich meine, wir haben es vorhin gesagt. Sicher bitter, dass die Woche jetzt so endet mit der schlechten Leistung gegen Lausanne. Aber unter der Woche hat man sicher als IB-Fan eins von den absoluten Highlights dürfen erleben. Ich glaube, hier damit haben schlussendlich nicht mal mehr gerechnet, wo ja trotzdem IB relativ gut geredet haben, würde ich jetzt mal sagen, in der letzten Folge vor diesem Galaspiel. Aber jetzt zu behaupten...
Du, da muss ich Lanze für dich brechen, weil das ist mir nicht ganz so der Fall. Also ich habe gesagt, ich sehe es nicht, dass IB weiterkommt.
Okay, okay.
Aber du hast es gesagt, das ist richtig.
Also jo, dass sie weiterkommen, habe ich auch nicht gesagt. Es wäre jetzt ein bisschen, bluffsackmässig, wenn ich jetzt da würde sagen, ich habe das angekündigt. Aber ich kann mich schon, glaube ich, an die eine oder andere Aussage erinnern, dass es sicher nicht irgendwie, dass es sicher eine Chance gibt, vor allem im Heimspiel, dass sie dort eine gute Falle machen. Und vor dem Rückspiel, ja, ist... schlussendlich immer noch Gala der Favorit gesehen, aber IB hat das wirklich, und das Spiel habe ich eben lustigerweise sogar ein bisschen live schauen, weil das da tatsächlich gelaufen ist in der Altstadt von Tropea in Kalabrien, und IB hat wirklich eine gute Falle gemacht, also Gala hat ihnen sicher auch mega viel Raum gegeben für die Konter, also ich habe wirklich teilweise gedacht, fast schon irgendwie, also unvernünftig viel Raum für die Konter. Also gefühlt alle zwei Minuten sind zwei gegen zwei Aktionen gekommen von IB. Und auch Eckball und viele gefährliche Aktionen. Und eben, es hat ein Offside-Goal gegeben, wo der Kopfball aber vorher an den Pfosten geht, wo auch könnte rein.
Boah, das ist ein Sau-Kopfball gesehen.
Ja, absolut. Und wirklich eine starke Halbzeit. Und auch in der zweiten Halbzeit haben sie eigentlich darauf angeknüpft. Und ein paar Spieler wirklich über sich rausgewachsen. Und ja, am Schluss haben wir das sauber über die Runde gebracht. Hat sich auch nicht gross, sage ich, beeinflussen lassen von der aufgeheizten Stimmung, sowohl auf der Rang wie auch auf dem Platz. Also da hat es ein paar heftige Fouls gegeben, meiner Ansicht nach. Und ja, dann auch die rote Karte für den Goalie. Haben wir sich nicht rausbringen lassen und hat da ja, einen riesen Erfolg, sowohl für IB wie auch für die Fußballschweiz können rausholen, ja.
Hey, bin ich absolut bei dir. Ich muss auch sagen, was mich auch sehr positiv überrascht hat, ist, dass sie von Anfang an, es ist jetzt nicht irgendwie so eine Anlaufzeit gewesen, die sie gehabt haben. Ich meine, es ist doch nicht einfach, oder? Du spielst in einem aufgeheizten Stadion, also von der Stimmung her. Und das kann schon auch einschüchternd sein. Vor allem, es ist schon nur ein Goal gewesen, blöd gesagt. Also, da hat relativ schnell viel schief gehen, wenn jetzt Galovic für wer gekommen wäre. Aber die haben das von Anfang an richtig smooth gemacht. Ich finde, auch der Patrick Rahmen hat das erste Mal wirklich seine Handschrift können aufblitzen lassen. Weil, ja, alle Spieler von IB, auch im Spielaufbau, im Zentrum, sie das sehr super, sehr mutig rausgespielt haben und ja, eigentlich schon viel, viel früher noch müssen führen. Also, wie du es jetzt auch schon gesagt hast, gerade in der ersten Halbzeit gibt es diverse Situationen. Und ja, sinnbildlich finde ich, haben sie sich dann auch am Schluss wie ein Goal ein bisschen verdient, weil wenn du dich noch daran erinnern magst, die Szene entsteht ja so, dass der Schuss ist ja blockt, der Schuss von Gala wird blockt und aus dem entsteht die Kontersituation, wo der Virginius dann am Schluss wirklich auch sehr, sehr clean abschließt, schönes Chipley, wie du weißt, grosse Freunde davon, sehr schön abschließt. Und ja, sich dann zu Recht feiern lässt, eben sich auch feiern lässt, weil ja, das ist eine geile Leistung gewesen und umso verwunderlicher ist es ja dann eigentlich, dass sie den Drive jetzt nicht haben können mitnehmen. Muss ich wirklich sagen, bin ich extrem überrascht gewesen. Und ja, da so Mika haben jetzt wieder gestern gegen Lausanne.
Absolut. Aber zum beim Internationalen bleiben, jetzt wird man belohnt mit ein paar sehr spannenden Gegnern, wie ich finde, in der neuen Champions League, wo wir ja nachher auch noch kurz darauf eingehen, mit Gegnern wie Aston Villa, wie Barca, Team Barca, leider auswärts, nehme ich an. Hast wahrscheinlich gehofft, sie spielen in Bern, oder?
Das wäre lustig gewesen, ja.
Aber,
ja, da hätte ich mich schon probiert reinzumischen, ja.
Irgendwie hast du es sicher geschafft. Mit Inter, mit Atalanta, mit Stuttgart, mit dem Fabian Rieder, wo zurückkommt, oder auf IB wieder trifft und dem Auftritt im Celtic Park heisst das Stadion von Celtic. Einmal auswärts bei Celtic, sicher auch etwas, wo man gerne erlebt. Ja, fantastisch. Und der Rückkehr von Roten Stern Belgrad auf Bern, wo sicher auch wieder ein aufgeheiztes Stadion wird sein. Also ich find's sehr spannende Gegner. Ich kann mit dem neuen Modus nicht wirklich gar nicht einschätzen, was dort die Chancen sind, irgendwie zum da weiterzukommen. Oder überwintern tut man ja sowieso, weil es ja jetzt bis in Januar geht. Aber ich kenne den Modus, checkt auch noch zu wenig. Aber einmal sind es mal spannende Gegner und sicher cool, dass man als IB-Fan jetzt die eigene Mannschaft achtmal im internationalen Vergleich mindestens sieht.
Ja, sehr. Und ich finde auch, jetzt eben, du hast jetzt gerade Gegner gesagt, also von der Dichte und von dem Unterschied an Gegner hast du ja wirklich alles dabei, was Fußballherz höher schlägt. Also das ist fantastisch, finde ich eine grossartige Geschichte. Auch nochmal im Hinblick darauf, dass man die Champions League Quali geschafft hat, hat man sich jetzt wirklich belohnt mit solchen Gegnern und auch für die Fans ist das eine mega tolle Geschichte.
Wer auch sich auf spannende Gegner freuen darf, das ist der FC St. Gallen. Und das ist die zweite Mannschaft, die die Playoffs gewonnen hat. Es spielen ja drei Teams europäisch, aber Lugano hat es leider nicht in der Europa League geschafft. Zu denen können wir noch einen gerade noch. St. Gallen hat es in die Conference League geschafft gegen Trabzonspor. In einem erneut sehr, sehr heissen Match. Also was St. Gallen da geleistet hat über die Quali-Match mit all den Verlängerungen, das ist schon bemerkenswert.
Absolut, immer Action vor allem auch. Also geht immer fett ab. Also es ist richtig geil zum Zuschauen dann auch jeweils.
Und die sind jetzt seit 2013 das erste Mal wieder europäisch, wenn es mir recht ist. Und ja, was dort sicher bleibt, neben diesen 120 Minuten Action und Abschiedsgeschenkli vom Isaac Schmid, was sich jetzt zu Leeds United verabschiedet hat, was 1-0 schießt, dann das 1-1 und dann im Penalty. Sorry, kannst du dir das vorstellen, irgendwie du, wo ja doch auch höher gespielt hast, du spielst immer, also ja klar, das ist nicht Conference League, ich will jetzt einfach mal deine Meinung hören, sorry für die Einleitung, ja. Aber du spielst Conference League Quali, du weißt irgendwie eine ganze Region, einen ganzen Verein, wenn du das machst, dann spielen sie europäisch und du entscheidest dich für eine No-Look-Penalty. Sorry. Was geht ab
in deinem Kopf? Arschcool, also da muss ich wirklich sagen, allgemein, also alle St. Gallen Schützen haben die Penalties wirklich richtig sweet versenkt und ja, sind trocken geblieben. Das ist immer eine Sache bei mir, Penalty habe ich nie so gern gehabt, also ich habe durchaus auch mal den einen oder anderen verböllert. aber ja, ist aufgegangen. No-Look per se finde ich jetzt gar nicht so die Sache, weißt du, also per se, wenn jetzt du an den Ball anlaufst und das vielleicht auch schon das ein oder andere Mal gemacht hast, glaube ich, dann ist das schon auch eine Möglichkeit, die man mal bringen kann im Penalty-Schiessen. Jetzt ist ja der Goalie aber eigentlich in die richtige Ecke gekommen, aber der Penalty ist halt so nice geschossen gewesen, hoch, schön in Netzhimmel rauf, dass ja, das passt hat. Also von dem her, muss ich wirklich sagen, hat mich sehr beeindruckt, wie St. Gallen da auch im Penalty-Schießen cool geblieben ist, obwohl der Druck ja doch auch vorhanden war. Und dementsprechend ja, sich jetzt Gegner wie Fiorentina, wie Heidenheim, Brügge, Gimares, wo der FCZ ausgeschaltet hat, und dann ein Club aus Serbien und aus Nordirland, ja, sich auch wieder tolle Spiel in der Ostschweiz hat können holen und das ja auch wirklich verdient, ja, sich wirklich verdient hat, finde ich super, finde ich wirklich eine coole Geschichte, auch jetzt gerade im Hinblick darauf, dass die Matches auch einfach immer echt nice zum Schauen sind.
Definitiv, ich sage nur, ich glaube, wenn er das nicht gemacht hat als Trainer, also man hat den Trainer der Massen kurz gesehen nach dem ersten Penalty, glaube ich, wo er auch ziemlich leger einfach links unten reinschiebt. Dort hat man kurz auf den Massen geschaltet und dort hat er schon ein bisschen genervt ausgesehen. Also wenn der Ambrosius da verschossen hat, den No-Look-Penalty, dann, also ich als Trainer wäre eskaliert. Aber ja, zum Glück werden wir das nie erfahren. Er hat ihn gemacht, St. Gallen spielt europäisch. Coole Geschichte. Und ja, wer leider nicht europäisch spielen wird, was man aber auch ein bisschen können davon ausgehen. Das ist sehr wett. Ich glaube, da gibt es nicht sehr viel zu sagen. Sie haben sicher einen tollen Erfolg nochmal gehabt mit dem Heimsieg gegen Chelsea. Es ist sogar nochmal rein resultatmäßig ein bisschen knapp geworden. Aber am Schluss hat sich da, glaube einfach die absolute Pflichtaufgabe von Chelsea mit dem ja, Star-Ensemble hat sich durchgesetzt. Immerhin hat sich sehr ein bisschen können Raum holen, ein bisschen Bekanntheit holen. Vor allem auf Social Media habe ich da ein bisschen verfolgt. Sie haben nämlich recht gute Posts gemacht.
Ja, das habe ich auch gesehen.
Und ja, klar, von dem kann man sich nicht kaufen, aber ich glaube, das hat man leider, wird man da, wenn man zurückschaut, eher auf die letzte Runde müssen schauen, gegen Braga, gegen Servette, wird man sich einig sein, dass da trotzdem knapp Resultat wahrscheinlich nicht viel drin gewesen wäre.
Ja, ich finde, das kann man gut so stehen lassen. Ich denke jetzt nur noch ganz kurz auch an den Schluss von diesem Match. Eben, Servette hat noch ein Goal gebraucht, das ist klar. Gleichzeitig, also Chelsea hat ja auch über 5 können machen. Die sind ja gar nicht gefühlt jedes Mal noch hinten auf Joel Mahl zugelaufen und haben dann aber nicht realisiert. Aber ja, Sonst hast du eigentlich alles gesagt. Besiktas Lugano nach dem letzten Match, der unter der Woche stattgefunden hat, auch schade für Lugano, weil sie auch noch relativ lang mitgehalten haben. Ja, gleichzeitig ist bei ihnen halt so gesehen, dass am Schluss ist es dann schon auch relativ deutlich geworden und immerhin kann man sagen, sind sie ja trotzdem jetzt noch europäisch vertreten und ja, dementsprechend, auch die haben nicht wirklich ein einfaches Programm gehabt in ihrem Qualifikationsspiel, von dem her schade, aber muss man jetzt nach vorne schauen und mit Gent, Legia Warschau, Helsinki, tschechischen, zypriotischen und einem serbischen Vertreter auch nochmal wieder ein Spiel auf europäischem Niveau, wo ja trotzdem auch eine lässige Geschichte sind und ja, ich denke, sonst, ich weiss auch nicht, gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen.
Es ist sicher nie geil, wenn man in der Champions League Quali startet und am Schluss in der Conference League landet, aber man ist schon gegen, glaube, Fenerbahce und Beşiktaş, ist man schlussendlich eins abgerutscht, wenn es mir recht ist und ja, ich glaube es, und darum, das sind sicher giftige Gegner, darum kann man das als Erfolg werten und sich da auch auf die europäischen mindestens 6 Spiele freuen.
Gehen wir einen Schritt weiter und kommen zu der AXA Women's Super League. Und dort muss ich jetzt ehrlich sagen, dass ich im Tippspiel jetzt gar gar nicht habe, wie ich dort realisiert habe. Ich glaube, ich bin deutlich besser gesehen als bei den Männern. Aber gut, ich sehe da Till 33 Bohnen, ich 23. Stimmt das?
Ich glaube, das stimmt, ja. Ich glaube,
das ist doch fast nicht möglich.
Korrigiere mich, aber ich habe aufgeschrieben, dass ich da bei den Männer in dieser Runde, ich muss gerade mal schauen, schlussendlich irgendwie 21-13 gewonnen haben und bei den Frauen 33-23, immer noch die SRF-Regeln.
Ja, das ist deutlich. Ich finde, da muss jetzt einmal Tabula Rasa gemacht werden und dann einmal alle Spieltage, was bis jetzt gegeben hat, zusammenzählt.
Genau, das wird es sicher machen.
Schauen wir in der nächsten Folge dann, wie das aussieht. Anyway, Servet Aarau, der erste Match, der gestern stattgefunden hat, am 3 gewinnt Servet mit 2-0. Ich denke, von dem hat man wie ein bisschen dürfen ausgehen. Was jetzt aber doch irgendwo durch für mich überraschend gesehen ist, dass Aarau eine sehr, sehr gute Falle gemacht hat und Servet unglaublich Mühe gehabt hat, um in das Spiel reinzukommen. Sie gehen sehr früh, nämlich in der 11. Minute, schön, wie Servet das oft macht, über die Flügel mit 1-0 in Führung. Tut sich aber dann nachher gegen kampfstarke Aargauerinnen extrem schwer. Und das ist für mich also ein bisschen ein Takeaway, wo man jetzt nach 4 Runden kann festhalten kann. Aarau ist definitiv, im Gegensatz zu vielleicht dem ein oder anderen Team, das wir noch haben, ist kein Kanonenfutter. Und ja, haben das sehr, sehr gut gemacht, finde ich. Also, haben den Ball auch weit können weghalten vom gegnerischen Goal. Ich meine, sie haben doch auswärts gespielt in Genf, was ja überhaupt nicht einfach ist. Und kriegen das zweite Goal auch erst ganz am Schluss, meines Wissens, irgendwie 93. Minute oder so. Und ja, ich finde, von dem kann man aufbauen, wenn es eine Niederlage ist. Aber Aarau, muss ich wirklich sagen, ist für mich so ein bisschen die Überraschung bis jetzt, was kein Gegner bis jetzt leicht gemacht hat in dem Spiel. Und das finde ich eine coole Geschichte auch für die Aargauerinnen, ja.
Ich stimme dem zu. Ich glaube, gerade im Vergleich zu der letzten Saison, ich glaube, dort ist man mit 9 Punkten gerade noch in die Playoffs gekommen. Über eine ganze Saison 9 Punkte. Ist dann auch gegen Servet ausgeschieden, ziemlich deutlich in den Viertelfinals. Und jetzt hat man schon 4 Punkte, hat gute Leistungen gezeigt. Also da hat man sicher können sich verbessern im Vergleich zu der letzten Saison. Servet wiederum, ja, der dritte Sieg in Folge, ist jetzt, glaube ich, endgültig in dieser Saison angekommen. Am Schluss hat da sicher auch die Qualität gesiegt, mit dem verdienten Sieg von Servet. Aber ja, wie du sagst, also Aarau wird sicher, ja, das kann man, glaube ich, jetzt auch mal, das ist kein Hot Take, wird mehr Punkte holen wie letzte Saison und wird da sicher um die Playoffs, ja, denke ich, die Playoffs erreichen und vielleicht auch noch ein bisschen mehr, wer weiß.
Blicken wir noch schnell in die nächsten Wochen. Und zwar ist es so, dass wir auch bei den Frauen nächste Woche nicht Nazi-Bals haben, aber GÖP. Und durch das, dass Servet Meister geworden ist, haben sie dort freilos, haben jedoch Champions League Quali und spielen zuerst gegen einen polnischen Vertreter. Jetzt muss ich schauen, dass ich es richtig ausspreche oder zumindest probiere. Pogoń Szczecin. Meister in Polen gesehen. Sollten sie dort weiterkommen, treffen sie entweder auf einen Sieger von der Partie Park Saloniki gegen Kiryat Gat. Ich habe mir aufgeschrieben, dass das in Israel ist. Und aus Schweizer Sicht drücken wir hier selbstverständlich natürlich den Daumen. Aarau wiederum trifft auf Niederlands und ja, kann dort sicher auch ja, mit einem guten Gefühl anfahren, weil wir eben, wie wir jetzt auch schon gesagt haben, in den ersten paar Runden gesehen haben, dass die Mannschaft doch auch über Qualität verfügt.
Definitiv, ein gutes Gefühl hatte ich auch, als ich das Resultat bei Zürich GC gesehen habe. Das 0-0, ich habe 3-3 getippt. Das hat, glaube ich, auch den Unterschied gemacht bei uns im Tippspiel. Es ist aus meiner Sicht auch ein Spiel gewesen, das durchaus hat 3-3 ausgehen können. Also da muss man, glaube ich, auch ein Kompliment machen an die beiden Goalies. Es haben viele, viele grosse Chancen vereitelt, es hat auch noch Offside-Goals gegeben. Also sicher ja, 0-0, wo das Spiel nicht wirklich widerspiegelt. GC, wo ohne die Dreifach-Torschützin und Game-Changer of the Week, Geraldine S., vom letzten Wochenende angetreten ist, wo am Anfang ein bisschen aufsässiger ist, aber vor allem in der zweiten Halbzeit dann der FCZ sicher besser ins Spiel gekommen ist. Und, ja, aber aus FCZ-Sicht, wo wir ja auch schon gesagt haben, dass wir da jetzt die Saison rein von den Gegnern noch nicht so geprüft worden ist, geht das sicher in Ordnung für sie. Und hat man gesehen, dass man da auch mithalten kann und vielleicht sogar mehr. Also eben, gell, schlussendlich sind es 4 Spiele, 10 Punkte jetzt, nicht mehr ganz die weiße Weste, aber doch ja, leider Goals gefällt, aber doch ein gutes Zürcher Derby.
Ja, ich finde auch, also eben, wir haben doch auch viele Chancen gesehen und wie du selbst gesagt hast, das hätte durchaus können Goal geben. Ich bin gespannt, wie sich jetzt die zwei Mannschaften weiterhin werden schlagen, weil ja, das ist jetzt doch der erste Briefstein für den FCZ und nach der Göpp-Runde geht es ja dann am 13. September gegen den FCB. Ein Spiel, das ich mir durchaus auch vorgenommen habe, zum zu schauen.
Wieder im Jockeli,
ja? Jetzt grad, ich glaube, es ist im Jockeli. Bin mir jetzt noch nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall, das habe ich mir schon auch vorgenommen, weil das ist dann gerade der nächste Briefstein, wo der FCZ wird haben.
Definitiv.
Jetzt, der Fairness halber, müssen wir hier noch schnell sagen, dass die beiden Mannschaften ja auch nächste Woche Göpp haben, respektive, nein, der FCZ hat auch Freilos, der FCZ ist schon Zweiter geworden, Erste und Zweite haben die Freilos und GC trifft, jetzt muss ich da schnell gerade googeln, das machen wir jetzt aber live, das macht gar nichts, GC spielt gegen Efretikon im Göpp.
Zürcher Derby, Ludo.
Genau, ja. Kein Derby, dafür eine klare Sache, ist das Spiel Thun gegen St. Gallen gesehen. Thun hat daheim ja, die Ostschweizerinnen empfangen und einmal mehr leider nicht können, dagegen heben. Die Ostschweizerinnen kommen zu einem ungefährdeten 3-0-Sieg, der eigentlich gerade bereits nach 33 Minuten festgestanden ist. Aus positiven Aspekten heraus kann man sagen, dass Thun gerade in der zweiten Halbzeit kein Goal mehr zugelassen hat. Um ehrlich zu sein, ist es schon so gewesen, dass St. Gallen doch ein bisschen mitgeholfen hat. Also St. Gallen hat durchaus noch das ein oder andere Goal mehr können schiessen. Aber gut, leider ist es gerade aktuell so, dass Thun ein bisschen die Schiessbude von der Liga ist. Und ja, man kann hoffen, dass sie sich jetzt ja, im Göpp ein bisschen Selbstvertrauen können holen. Thun trifft meines Wissens auf Holligen im Göpp. Und St. Gallen reist nach Zürich und spielt dort gegen die Blue Stars.
Wer sich auch endlich hat können, der erste, fast schon ein bisschen angekündigte, sicher erhoffte Sieg von der Saison holen, das sind die Frauen von der BSC Young Boys, die ja, wie ich das angesprochen habe, in der letzten Folge sehr schwere Startprogramm hatten und jetzt auswärts in Rappi sehr überzeugend mit 4-0 gewonnen haben. Ich glaube, denen hat man wirklich angesehen, dass sie hier gar keine Zweifel aufgeholt haben von Anfang an. Sehr entschlossen gewesen und vor allem am Anfang hat man dem Spiel wirklich die Naomi Lüe den Stempel aufgedruckt mit 2 Goal, wo sie schön schießt, aber auch erwähnenswert auch sehr schön vorbereitet worden ist. Und hat dann eigentlich so in der zweiten Halbzeit so ein bisschen die Fackeln gefühlt vom potenziellen Game Changer of the Week, würde ich jetzt mal sagen. sicher in Contention, aber wer auch einen starken Match gemacht hat, ist eben Courtney Strode, wo schon ein Goal sehr schön vorbereitet und dann in der zweiten Halbzeit das 3-0 und das 4-0 schießt. Vor dem 3-0 könnte Naomi Lüje nur ihren Hattrick klar machen, trifft aber nur den Pfosten. Und darum ist es halt, haben sie sich die Goal aufteilt, 2 und 2. Und eben nicht anders. Aber ich glaube, ja, das war ein ungefährter Sieg und ziemlich dominiert von Seite IB, wo jetzt endlich ihre ersten drei Punkte, respektive der erste Sieg von der Saison, eingefahren hat.
Machen wir weiter mit Luzern FCB, aber wie halt, damit wir noch schnell der Fairness halber sagen, dass ja, auch die zwei Mannschaften im Cup aktiv werden. Sie Rapi trifft im Cup auf Start und IB im kantonalen Derby gegen Ostermundigen. Zu guter Letzt haben wir noch Luzern gegen den FCB, der ja leider wiederum nicht in Gang kommt. Wobei, wenn man das Resultat anschaut, das ist eine klare Sache gewesen. Der FCB gewinnt nämlich 6-1 in Luzern. Es hätte ja können anders verlaufen, wenn man die Chance, die man gerade in den ersten 4 Minuten gehabt hat, genutzt hätte. Die FCB verschläft leicht und kommt dann aber umso vehementer wieder zurück. Milena Nikolic, unglaubliche Präsenz im Strafraum, ja, töpft wieder und steht mittlerweile bei 5 Ligatreffern. Unter anderem haben auch dort Gumba So getroffen. Und ja, ich glaube, das ist jetzt wirklich der erste Sieg vom FCB gesehen, wobei gegen IB ist man ja auch schon souverän zurückgekommen. Aber ich sage jetzt, wo man auch mal deutlich und dominant gewinnt und ja, sicher dort auch dürfte ich zufrieden sein, dass man jetzt endlich mal eine Duftmarke hat können setzen.
Schlussendlich, gell, eben, man hat gegen Aarau sicher überraschend verloren, aus unserer, aus meiner zumindest Sicht, aber mit 4 Spielen und 3 gewonnenen dürfen wir doch sehr zufrieden sein mit dem Saisonstart. Ich weiss nicht, mir ist auch eben Milena Nikolic aufgefallen, wo aus meiner Sicht gerade beim Kopfballgoal, was sie schießt jetzt gegen Luzern, die Präsenz im Strafraum, die ist schon sehr, sehr stark und gerade in diesem Spiel gegen Aarau ist sie meines Wissens, glaube ich, verletzungsbedingt erst nach 60 Minuten reingekommen. Klar, man soll das nicht immer auf eine Spielerin schieben, aber vielleicht hat das doch auch einen Einfluss gehabt, dass man dort dann irgendwie nicht noch hätte können, den Sieg holen. Mit dem wären wir ja jetzt bei 4 Spielen 4 Sieg. Aber ja, definitiv, wie du sagst, eine sehr überzeugende Leistung. Und beim FC Luzern, wo ich, glaube ich, Anfangssaison in einer Podcast-Folge mal gesagt habe, dass die mir immer so in den letzten Jahren immer so ein gefährliches Gefühl gegeben haben, muss man sich, glaube ich, langsam vielleicht ein bisschen eingestehen, dass nach dem 7. Platz letztes Jahr und den Playoffs, dass sie das mal mehr kämpfen müssen. Und das gibt sicher ein bisschen zu denken. Aber auch ihnen wird gut tun, dass sie jetzt hoffentlich gut tun und nicht noch tiefer in die Krise schiessen, dass sie jetzt auch im Göpp antreten, in Solothurn, bei Blustavia. Und der FCB reist dort in Kanton Neuchâtel. Und der Gegner, da überlasse ich dir.
Ich habe jetzt gesagt, oder Friul. Habe ich auch noch nie gehört. Aber ja, man wird es uns verzeihen, wenn das vielleicht nicht ganz richtig ist. Nicht aus dem Kanton Neuchâtel, aber aus dem Kanton Waadt kommt der Zeki Amdouni, um dort einen kleinen Wechsel machen zu unseren Schweizerinnen und Schweizer im Ausland, war diese Woche ja auch in den Schlagzeilen gesehen, weil er jetzt doch noch gewechselt ist. Und zwar zu Benfica Lissabon, was ich eine sehr interessante Station finde, Till. Und dort hat sich ja auch noch mal etwas da, jetzt nicht bei den Spielern, sondern auf der Trainerbank.
Ich finde das auch, also als ich es gelesen habe, auch ein sehr, sehr spannender Transfer. Klar, er hat mega Konkurrenz natürlich dort offensiv. Unter anderem der hier in der Schweiz bestens bekannte Arthur Cabral. Aber rein Benfica, was die als Sprungbrett in den letzten Jahren für Transfers gemacht haben international und auch an sich natürlich eine internationale Nummer sind, finde ich das ein mega spannender Transfer. Wenn er sich dort durchsetzen kann, dann stehen ihm wahrscheinlich alle Türen offen. Was ihn auch bis jetzt begleitet, er hat in Burnley schon seinen Trainer, den er geholt hat, verloren. Mit dem Vincent Kompany. Und jetzt ist der Roger, sagt man, ich glaube nicht Roger, Roger Schmidt, ist weg bei Benfica. Ich weiss nicht, wie sich das überschnitten hat, ob er den Transfer forciert hat oder schon der neue Trainer. Aber ja, schlussendlich sind sie auch ein neuer Trainer und aus Schweizer Sicht gilt es natürlich zu hoffen, dass er da eine Rolle wird spielen bei Benfica und der Wechsel aus der Championship in die Champions League sich für ihn auszahlt. Und auszahlt.
Sag mal, dass das. Ja, sorry, sag noch.
Nein, auszahlt wäre einfach gerade eine Überleitung zum nächsten, aber sag nur.
da habe ich verpasst. Ich eigentlich nur noch sagen, dass ich glaube, bei Benfica ist ja der Rui Costa, der sehr bekannt ist. Und der ist schon auch dafür bekannt, dass er eigentlich ein gutes Handeln hat, obwohl sie jetzt nicht so gut in die Saison gestartet sind. Aber ja. Wie du auch schon gesagt hast, auszahlt hat sich ganz offensichtlich der Wechsel von Cameron Puertas nach Saudi-Arabien. Fix 6 Millionen Lohn pro Jahr, angeblich. Und ja, ich weiß nicht, ich weiß, was du für eine Haltung zu so Themen hast, zu Saudi-Transfers. Ich glaube, rein wirtschaftlich gesehen, ich kann ihm da dazu gratulieren. Gibt es sonst noch etwas, wo man ihm gratulieren kann? Oder wie siehst du das, Till?
Ja, also so eine klare Meinung habe ich schon nicht. Ich glaube, es ist wirklich, man muss jede Situation einzeln anschauen. Und klar, eben, finanziell, ich glaube, da muss man ihm gratulieren. Ich glaube, in dieser konkreten Situation von ihm, finde ich es einfach auf eine Art, ja, schade. Auch wenn sein Agent hat ja auch ein Interview gegeben und er hat da auch einen Vergleich gemacht, wie viele Spieler von der Saudi-Liga an der EM gesehen sind und wie viele von denen Stamm gesehen sind, zum Beispiel vom N'Golo Kanté oder vom Cristiano Ronaldo etc. Alles gut und recht, fairerweise muss man auch sagen, ich kenne natürlich das Level von der saudi-arabischen Liga gar nicht. Also von dem her gesehen ist jede Aussage von mir auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Aber schon allein von mir persönlich, wo ihn als Spieler noch nicht so gut kennt und ihn gerne halt in diesen Ligen würde sehen, wo ich auch verfolge, finde ich es schade, dass er jetzt doch ein bisschen aus dem europäischen Schaufenster rausgeht, wo ihm sicher auch diverse Clubs gerne gehabt hätten nach dieser Leistung in Belgien. Und ja, auch aus Schweizer Nazi-Sicht hoffen wir natürlich, dass er im Schaufenster bleibt für den Murat Yakin. Murat Yakin hat ja auch schon zum Beispiel beim Haris Seferovic hat er die Liga bemängelt und ihn drum nicht mehr aufgeboten. Vielleicht unter anderem, aber sicher auch ein Grund. Und ja, es gilt zu folgen. Ja. Ich glaube, gratulieren kann man erstmal nur zum Finanziellen. Ich glaube, das Sportliche wird sich zeigen. Wie so vieles.
Hey. Ja, also ich würde es vielleicht noch schnell revidieren und sagen, gell, der Cristiano Ronaldo und der N'Golo Kanté sind gestandene Spieler, die schon seit Jahren in der Nationalmannschaft unterwegs sind oder sogar eine Legende. Also bei beiden trifft es eigentlich zu. Der eine ist Weltmeister geworden, der andere ist in der Goat-Debatte, gell? Also es ist schon nicht ganz gleiche.
Ja, ich zitiere nur.
Nein, das habe ich schon verstanden. Aber ja, gleichzeitig bei ihm, Cameron Puertas ist ja noch das mit, der hat ja ein Delikt begangen, irgendwie mit Fahr irgendetwas, ich weiß nicht genau, wie es gesehen ist. Der wäre ja erst berechtigt, für die Schweizer Nazi spielen, sofern er den Pass beantragt, meinte ich im 2025 und so.
Ich glaube es ja, auch, ja.
Ich wuchs zu bezweifeln, dass das... Ja, dass das jetzt demnächst wieder ein Thema ist. Wenn wir gerade bei den Nazis sind, ist vielleicht auch noch zu erwähnen, der Granit Xhaka, der das erste Mal seit langem, langem wieder mal verliert gegen Leipzig und das nach 2-0-Führung. Das ist auch überraschend gewesen. Gleichzeitig haben wir auch noch den Fabian Rieder, der mit Stuttgart zwar reinkommt und ein Goal schießt, was richtig, richtig erfreulich ist. Gleichzeitig aber dort auch nicht ganz realisieren. Hast du das Spiel gesehen? Oder hast du das Goal gesehen, zumindest von Fabian Rieder?
Das Goal habe ich gesehen. Sehr, sehr schöner Freistoß, der auch, auch wieder im Hinblick auf die Nazi, jetzt, wo der Cheren Shaqiri als Standardschütze wegfällt, sicher auch hoffen lässt. Er hat, glaube ich, nach dem Freistoß-Goal gerade nochmal eine Freistoß-Aktion, die dann an die Latte geht. Also hat er im Spiel ist in der Halbzeit reingekommen. Doch sie Stempel aufgedruckt und ich glaube, am Schluss war es 3-3 gewesen, aber ja, das lässt sicher hoffen, dass er dort bei Stuttgart auch kann, eventuell sich sogar einen Stammplatz erkämpfen, was natürlich für ihn super wäre und der Wechsel rechtfertigen würde.
Hey, ich finde das allgemein. Finde ich einen der coolsten Wechsel, den einer von unseren Schweizer Internationalen gemacht hat. Wer einen Stammplatz hat und nach wie vor auch ja, immer wieder sich in die Schlagzeilen spielt, ist der Denis Zakaria bei AS Monaco, der zusammen mit Philipp König der Startelf steht und das 1-0 schießt gegen Lens. Am Schluss gibt es noch das 1-1. Der Brele Embolo ist nicht von Anfang an auf dem Feld gestanden und in der 65. Minute reingekommen. Denn, das hast du ja schon mich leicht teased, wobei ja, das ja eigentlich eine schöne Geschichte ist für mich als Barca-Fan. Barcelona gewinnt 7-0 gegen Real Valladolid. Und ja, jetzt geht es ja bei uns im Podcast eigentlich weder um Barcelona noch um die spanische Liga. Aber das ist insofern interessant, als dass der Eray Tchömer aus dem Feld gestanden ist. Wo, ja, wer kann es ihm verhübeln, gell, gegen eine Barca, wo sehr schön die Meisterschaft gestartet ist. Ich sage das mit einem ganz leichten Schmunzeln auf den Lippen. ja, und wo das zwar, es ist ja mega geil, ich meine, gegen Barcelona spielen, gegen die grossen spanischen Vereine allgemein, mega geile Geschichte. Gleichzeitig ich kann es natürlich auch immer noch sein, dass man sich gegen die Big Guys halt dann auch mal eine Klatsche fängt. Ich habe das Spiel nicht live gesehen, ich habe nur die Highlights gesehen und dementsprechend auch nicht so viel zum Eray. Aber ja, er hat gespielt und auch in der La Liga gespielt hat der Ricardo Rodriguez.
Ja, er ist ja zu Betis Sevilla gewechselt, hat dort seinen Startelf-Einsatz oder Debüt gehabt, am letzten Wochenende schon, ist in der Halbzeit ausgewechselt worden und als überfordert bezeichnet worden in den spanischen Medien. Heute spielen sie dann im Bernabeu gegen doch auch schwächelnd oder schwach gestartet mit den Galacticos Part 2 Real Madrid. Wir sind gespannt, ob er wieder das Vertrauen von Anfang an bekommt. Aber sicher kein optimaler Start für ihn.
Ja, ich bin gespannt. Also für mich ist der Ricardo Rodriguez immer ein Spieler gewesen, der grundsätzlich richtig gut funktioniert in dem, was er einfach gut kann. Egal, ob die Kritik mal ein bisschen lauter oder leiser ist. Ich finde, das immer, hat das immer bewundernswert an ihm gefunden. Dementsprechend glaube ich, dass auch er, ja, jetzt auch, der Transfer ist noch nicht lange her. Also da braucht es auch noch ein bisschen Zeit. Und ich bin da guter Dinge, dass auch er sich dort kann bei Betis Sevilla beweisen kann. Was ich auch wieder beweisen kann, sind unsere Schweizer Internationalen, also die Frauen meine ich. Und zwar hat die Bundesliga angefangen, was super cool ist. Und dort gibt es auch nochmal positive Nachrichten gerade direkt. Geraldine Reutel ist jetzt 1-0 im 2-0 Heimsieg gegen Jena. Nadine Riesner kommt nach 69 Minuten rein. Julia Stierle beim SC Freiburg, neu dazugestossen, verlieren gegen Leverkusen. Dort noch erwähnenswert, dass Lella Egli ab der 57. Minute am Start ist. Dort habe ich mir noch aufgeschrieben, weil das habe ich nicht gewusst, dass sie mit 15 im Jahr 2022 die jüngste Spielerin war, die je zum Einsatz gekommen ist. Und ja, dementsprechend mega cool, dass er sie noch einen Einsatz hat. Svenja Völmli ist nach dem Kreuzbandriss vom letzten Jahr meines Wissens noch rekonvaleszent. Dann, Till, haben wir ja noch unsere italienischtätigen Schweizerinnen mit der Alaia Pilgrim und der SOSA Aigbogun, wo aber beide nicht zum Einsatz kommen im Roma-Derby gegen Lazio. Die spielen 2-2. Und dann noch als Letztes, aber das übergebe ich gerne dir, Till, das ist nämlich ein Service, den wir ein bisschen vermissen lassen haben, weil es ist schon ein Moment her, geht um Anna Maria Zunogorcevic.
Genau, das ist dort wahrscheinlich untergegangen. Das sind eben gerade die angesprochenen Folgen gewesen, rund um die Spezialfolge mit der Kumbasso und meiner Abwesenheit in Paris. Dort haben wir die Kurzfolge gemacht und darum ist der Transfer wahrscheinlich untergegangen. Anna-Maria Czernogorcevic, die in der glaube auch Women's Super League heisst sie, in Amerika wechselt zu Seattle. Entschuldigung muss natürlich, dass wir diesen Transfer verpasst haben. Aber sie hat heute, in der Nacht von heute, glaube ich, von gestern auf heute, hat sie gespielt und ist in der Startelf gesehen. Und du kennst, glaube ich, das Stadion noch speziell von Seattle.
Ja, nein, es ist einfach, also ich bin Football-Fan und eben sie ist in Seattle, so. Die spielen im Lumen Field für alle, die dort auch ein bisschen am Start sind. Das ist ein Football-Stadion von der Seattle Seahawks. Und allgemein, also ich glaube, das ist schon noch cool. Eben, das ist ja auch jetzt lang, ich habe mich noch ein bisschen reingelesen, so ein bisschen die Sache gesehen, wo Goziane, Atletico, hat ja nicht ganz so funktioniert, wie sie sich, glaube ich, das vorgestellt hat. Und ja, sehr erfreulich, dass sie jetzt auch wieder einen Verein gefunden hat. Ich glaube auch gerade bei den Frauen ist die USA schon auch nochmal sportlich durchaus reizvoller als jetzt bei den Männern. Und ja, dementsprechend cool, dass sie auch gerade in der Startelf stehen. Und ja, wir werden das weiterhin verfolgen.
Genau, war jetzt, ja. War auch vielleicht noch als Letztes, du hast die italienische Liga angesprochen. Dort ist ja auch seit dieser Saison Alicia Lehmann. Die spielt mit Juventus Turin.
Stimmt,
wahrscheinlich genau in dem Moment gegen Sassuolo. Da werden wir sicher das noch nachtragen. Und vielleicht am Schluss von dieser Kategorie muss man natürlich sagen, man hätte noch x Spieler und Spielerinnen mehr können erwähnen, die hier aus dem Nazi-Umfeld aktiv gewesen sind. Ja, müssen wir uns halt manchmal ein bisschen auf die wichtigsten beschränken. Aber klar, ich habe das Gefühl gehabt, als ich die Sachen zusammengetragen habe, dass es wahrscheinlich, glaube ich, eher ein erfolgreiches Wochenende war. Gerade in der Bundesliga viele Siege. Aber wir können natürlich zeitmäßig, wir sind auch jetzt schon relativ weit fortgeschritten in der Zeit, nicht auf alle eingehen. Aber darum das noch schnell als Einordnung.
Ich würde sagen, ein Thema machen wir noch, bevor wir uns
das wieder verabschieden. Wir, ja.
Und zwar ist das Nazi-Aufgebot, das rausgekommen ist. Ja, eigentlich so ein bisschen Day One, nachdem der Jerdan Shaqiri, angefangen mit ihm, dann der Jan Sommer und jetzt neu noch die Woche dazugekommen, der Fabian Schär, ihren Rücktritt bekannt gegeben haben.
Genau, ja, eben der Fabian Schär, das haben wir noch nicht besprochen. Sicher auch ein absolut verdienter Verteidiger von der Schweizer Nazi, was sie Rücktritt jetzt gegeben hat. Auch nicht ganz überraschend vielleicht, aber gleich natürlich einschneidend. Und darum ist das Aufgebot sicher mit Spannung verfolgt worden, das erste, für die Spiele in Kopenhagen am Donnerstag gegen Dänemark und am Sonntag in Genf gegen Spanien in der Nations League. Ein paar Überraschungen hat es gegeben. Zum einen, dass der Noah Okafor nicht aufgeboten ist. Da hat es auch ein bisschen einen kleinen, würde sagen, unschönen Schlagabtausch gegeben von Aussagen von Murat Yakin an der Pressekonferenz und dann die Reaktion von Noah Okafor auf Instagram. Ist jetzt nicht eskaliert, würde ich sagen, aber da gibt es schon wahrscheinlich ein bisschen Gesprächsbedarf. Und ich glaube, die weiteren Abwesenden, die sind verletzungsbedingt. Wie ein Dänen Doi, wie ein Silvan Widmer. Und wir haben einen Neuling, das ist der Gregory Wüttrich, Doublegewinner mit Sturm Graz, 29 Jahre alt. Finde ich, ja, ist jetzt sicher nicht auf dem Zettel von vielen Nazi-Fans gestanden, aber finde ich auch fair, dass er die Chance bekommt.
Ich finde das auch interessant und gleichzeitig ja, ist ja das auch ein klarer Verweis auf das Leistungsprinzip. In Kombination natürlich jetzt auch noch mit diesem Rücktritt, wo ja gerade Fabian Schär eine 1-1 Geschichte ist, oder, in der Innenverteidigung. Ich hatte Gregory Wüttrich jetzt schon länger nicht mehr gesehen spielen, aber ja, dass er mit Sturm Graz Double geholt hat und eben Red Bull Salzburg da auch hat können vom Thron verdrängen als Stamm- und Führungsspieler. Das, ja, das heisst schon etwas. Gleichzeitig glaube ich, dass wir mit ihm einen Spieler bekommen, der physisch sehr stark ist. Du hast mich einmal gefragt, wo wir im Göpp gegen IB gespielt haben. Dort war er seinerzeit auch noch bei IB.
Okay.
Die Chance, die ich dir gezeigt habe, wenn ich aufs Goal schieße, da renne ich nachher in den Mauer rein.
Das ist
der Gregory Wüttrich gesehen, ja.
Ich sage ihm, der Murat Yakin hat einfach unseren Podcast gelost, hat die Szene gesehen und dann hat ihn wieder ausgraben. Das ist einfach
klar. Ja, das ist der Hint. Das ist der Hint gesehen. Nein, aber finde ich absolut verdient, dass auch ein Spieler, der 29 ist, sich jetzt nochmal beweisen darf. Gleichzeitig auch finde ich das eine schöne Geste von Murat Yakin. Ich will vielleicht noch schnell zum Noah Okafor sagen. Also ich habe mich dort auch damit auseinandergesetzt und ich ja, habe auch das Gefühl, oder für mich ist auch so ein bisschen der Eindruck entstanden, dass ja, dort irgendwie im Nazi-Camp oder in der Vorbereitung oder auch während dem Turnier, dass es dort von Seiten Okafor vielleicht ein bisschen Ungereimtheiten gegeben hat. Jetzt ich als Nazi-Fan in dem Moment, muss schon auch ehrlich zugeben, dass ich mir den Okafor regelmäßig gewünscht hätte auf dem Platz, aber der Murat Yakin wird seine Gründe gehabt haben. Und ja, eben, ich glaube, die meisten werden den Post auf Instagram dann auch vom Noah Okafor gesehen haben. Ich finde, das kann man jetzt dann auch mal so gut stehen lassen. Also, Eben, wir wissen nicht, was intern gegangen ist, aber ich finde, ja, es ist jetzt genug über das geschrieben worden. Und ja, also ich glaube, er findet das genauso wenig cool wie alle anderen, Murat Yakin und auch die Fans. Und dementsprechend, ja, eben, hat er ja jetzt seinen Denkzettel ganz offensichtlich auch bekommen. Aber jetzt kann man es auch gut sein lassen und den wieder arbeiten lassen. Und dann glaube ich, dass er, und hoffe, und würde es ihm auch wünschen, dass er dann bald wieder eine Verstärkung kann sein für den AC Milan, für seinen Verein, aber vielleicht auch für die Nationalmannschaft irgendwann wieder.
Ich denke auch, er wird seine Antwort auf dem Platz geben. Das hat er ja auch geschrieben. Er hat jetzt auch wieder von Anfang an gespielt am Wochenende. Zwar nicht töpft, aber der wird sicher, da ist das Tuch, ich glaube, das sagt man so, hoffentlich nicht ganz zerschnitten. Und der wird zurückkommen. Genauso wie zurückgekommen sind, spannend vielleicht noch als dritte Goalie nach dem Rücktritt von Jan Sommer, der Jonas Omlin, der Uran Bislimi, der Omer Agic, der Dominik Schmid, der Joel Monteiro und der Uglinic sind auch jetzt so die neuen Namen, wenn sie alle schon mal dabei gewesen sind, wo jetzt da nach diesem kleinen Umbruch und mit diesen paar verletzten Spielern zum Handkuss kommen bei diesen zwei Spielen in der Nations League. Und ich glaube, wenn wir auf die Zeit schauen, es ist jetzt ein bisschen länger gegangen das Mal. Wir hatten noch Themen gehabt, wie die angekündigte UEFA-Auslosung, das Ganze drumherum. Wer die Auslosung gesehen hat, der hat sich sicher ein-, zweimal müssen überlegen, wie das jetzt genau funktioniert. Oder auch Deadline Day, mit den Transfers, was auch in der Super League gegeben hat. Und auch das Thema Fabian Hürzler mit Brighton. Ich glaube, wenn wir an nächste Woche denken, dann werden wir hoffentlich ein bisschen weniger zu besprechen haben in dieser Nazi-Pause oder in der Göpp-Pause für die Frauen und werden hoffentlich nochmal auf die Themen eingehen können. Und ich glaube, von meiner Seite kann ich da nur nochmal sagen, hey, es war cool, auch hier von der Fähre dabei sein. Ich hoffe, es hat mit dem Dorn alles geklappt, sonst verzeihe dir das uns hoffentlich für einmal. Und fürs Schlusswort übergebe ich gerne nochmal zurück an dich, außer du hättest nochmal etwas zu den anderen Sachen sagen.
Nein, du hast das perfekt. Du hast mir den roten Teppich ausgerollt. Also du hast das Wichtigste gesagt. Ich habe jetzt gerade noch gesehen, das Match von der Schweizer Nazi ist ja am Donnerstag und da wir ja noch ein kleines Mannschaftstreffen haben mit dem Game Changer, können wir uns ja eigentlich da zusammen auch gönnen und dann schon fleissig unsere Notizen machen. Der Rest ist gesagt, wie immer auch am Schluss, das ist wichtig, weil das haben wir auch schon oft vergessen. Hinterlasst uns doch gerne eine Bewertung auf den verschiedenen Plattformen, Spotify etc. oder folgt uns, wenn ihr es noch nicht macht, auf Instagram. Das ist Game Changer Talk Bodenstrich. Das war ganz, ganz flott. Und ja, ansonsten, ja, Till, wünsche ich dir jetzt noch eine wunderschöne restliche Ferienzeit. Ich freue mich auf den Donnerstag. Und ja, insofern war es das gesehen. Habt eine gute Woche, bleibt frisch und ja, das muss man noch erwähnen. Wir haben einen Gast, wo wir morgen werden Folge aufnehmen, also respektive ich. Und auf den freuen wir uns sehr, wie gesagt, das Spoiler haben wir schon gemacht. Es wird ein Spieler von Lausanne Sport sein. Und ja, dementsprechend habt euch Sorge, bleibt frisch und dann bis bald.
Game Changer, der Fußball-Podcast, wird produziert von Create Identity, deiner Kreativagentur im Bereich Video und Social Media Marketing. Für Info oder Kontaktaufnahmen betreffend Sponsoring info@crit.online.